Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Heute spreche ich mit euch über das Sonnenlicht. Also wir haben hier zwei Folgen geplant tatsächlich. Einmal über Sonnenlicht und seine positiven Aspekte, nämlich die Produktion von Vitamin D. Ja, also wichtiges Vitamin, eigentlich Hormon für unseren Organismus. Und dann die zweite Folge mit den eher negativen Folgen der Sonneneinstrahlung, nämlich die Hautalterung und natürlich auch das Krebsrisiko, was man dadurch erhöht, wenn man sich viel der Sonne aussetzt. Also beginnen wir heute mal mit was Positivem, nämlich der Vitamin-D-Produktion durch die UV-Strahlen. Sonnenlicht, UV-Strahlen, was ist das überhaupt? Also Sonnenlicht besteht aus UV-Strahlen von verschiedenen elektromagnetischen Wellenlängen, dem Spektrum, das wir hier behandeln, können wir nur wenig sehen. Also das Licht, was wir sehen können, ist der kleinere Teil, der unsichtbare Teil ist der größere Teil und besonders spannend ist eben hier die UV-Strahlung, ultraviolette Strahlung, lässt sich nochmal aufteilen in UVA und UVB-Strahlung. UVA ist die Strahlung mit den längeren Wellen. Also längere Wellen heißt immer weniger Energie geladen. Ja, also zum Beispiel Mikrowelle, die ihr zu Hause in der Küche stehen habt, ist relativ langwellig. Die Radiowellen sind noch länger. Und die UVA-Strahlen sind auch verhältnismäßig lang in ihren elektromagnetischen Wellenlängen und dringen aber tiefer in die Haut ein und sind vor allem für die Lichtalterung und die Hautschäden verantwortlich, die wir ja auch in der nächsten Folge dann behandeln wollen. Die UVB-Strahlen sind die energiegeladeneren Strahlen, kürzere Wellenlänge, 280 bis 315 Nanometer lang, die Wellen und energiereicher und verursachen zum Beispiel den Sonnenbrand. Also gehen nicht so tief in die Haut rein, aber oberflächlich verursachen den Sonnenbrand und 90% dieser Strahlung wird schon von der Atmosphäre aufgenommen. Also die Ozonschicht zum Beispiel hier absorbiert 90% der UVB-Strahlen, aber die uns erwischen, können einen Sonnenbrand auslösen, können die DNA beschädigen und können uns aber auch helfen, Vitamin D zu produzieren. Es gibt auch noch die UVC-Strahlen, haben die kürzeste Wellenlänge, also die meiste Energie und erreichen aber daher kaum die Erdoberfläche. Die werden alle in der Atmosphäre abgewehrt und kann aber tatsächlich experimentell auch hier eingesetzt werden, um Viren auf Oberflächen abzutöten. Also das kann man sich zunutze machen, diese energiereiche Strahlung, die UVC-Strahlen. Die Erkenntnis hier ist, dass die Sonne natürlich Strahlung auf uns sendet, auf unseren Planeten und auf uns abgibt und wir teilweise davon natürlich Benefits genießen, wie eben die Vitamin-D-Produktion und aber auch negative Einflüsse wie eben Krebs und Sonnenbrand und so weiter und Hautalterung. Wie wir diese negativen Einflüsse auf uns noch einmal abstufen können, ist zum Beispiel durch die Hauttypen. Nicht jeder Mensch reagiert sozusagen gleich empfindlich auf diese negativen Effekte der Sonnenstrahlung. Es gibt die Fitzpatrick-Skala, die hat sich etabliert, die ist sehr alt, also viele, viele Dekaden alt und der Kollege Fitzpatrick, ein Dermatologe aus Amerika, hat die in den 70er Jahren popularisiert, gibt es 6 Hauttypen. Von Typ 1, Fitzpatrick-Skala 1, es sind ganz hellhäutige Menschen, typischerweise rot-blond mit Sommersprossen, bis zu den dunkelhäutigen Menschen im afrikanischen Kontinent. Diese Skala hat sich über Jahrzehnte jetzt gehalten und hier kann man relativ grob einteilen, wie empfindlich ist der Einzelne auf gewisse Faktoren hier in der Sonne. Also die im niedrigen Fitzpatrick angesiedelten Menschen haben den Vorteil, unter Anführungszeichen, dass sie nur sehr kurz der Sonne ausgesetzt sein müssen, zum Beispiel, um eine ordentliche Vitamin-D-Produktion zu erhalten in ihrer Haut. Die höhergradige Fitzpatrick-Hautklassen haben, müssen länger in der Sonne bleiben, um ausreichend Vitamin D zu produzieren. Gleichzeitig natürlich aber vertragen die auch mehr Sonnenlicht, bevor sie einen Sonnenbrand bekommen, bevor sie ein erhöhtes Krebsrisiko fürchten müssen. Die mit den niedrigen Fitzpatrick-Klassen wieder haben da eher das Problem, dass sie natürlich sehr schnell in eine problematische Richtung hier kommen mit der Sonne. Die haben auch keine Möglichkeit, Fitzpatrick 1 hat keine Möglichkeit zu bräunen. Die werden eigentlich rot nur, kriegen sofort einen Sonnenbrand. Die natürlich dann Fitzpatrick 3, 4, die können sich schon ganz gut bräunen. Und da gibt es auch Mischformen. Ja? Also nicht jeder, der sozusagen jetzt hellhäutig ist, blaue Augen hat, blonde Haare, ist automatisch jetzt Fitzpatrick 1 oder 2. Es gibt auch 3, 4, die dann leichter auch bräunen und nicht so empfindlich sind. Also es gibt so Mischtypen, aber das ist eine grobe Einteilung, auf die man sich immer wieder beruft. Tatsächlich jetzt aus meiner Praxistätigkeit auch in der Lasermedizin. Ja. Also in der Lasermedizin ist es ein Kernthema, dass man immer sagt, naja, der und der Laser, der ist für die und die Hauttypen geeignet und für die anderen nicht. Also das ist durchaus eine relevante Sache, immer noch diese Einteilung. Was ich auch noch kurz vorstellen möchte, ist der UV-Index. Den hat man vielleicht schon öfter mal gehört, im Wetterbericht oder so. Immer wieder kommt es mal vor. Und dieser UV-Index ist weltweit etabliert. Und da lernt man einfach nur, wie gefährlich ist die UV-Strahlung an einem bestimmten Tag. Also wenn wir hören UV-Index 1, 2, dann haben wir natürlich keine Probleme. Also in Europa gern mal der Fall. Also es ist irgendwie nicht viel Sonne zu sehen. Es ist bewölkt, stark bewölkt. Wir müssen keine Angst haben. Aber natürlich ab UV-Index 6, 7 bis 11 plus, da ist dann schon erhöhte Schutzkleidung gefragt. Also Hut, Brille, UV-Schutzbrillen, natürlich der Lichtschutzfaktor in der Hautcreme etc., ist dann hier wichtig. Also man muss dann Schutz ernst nehmen und dementsprechend agieren, weil man sonst mit Sonnenbrand und Gefahren für sein Krebsrisiko zu rechnen hat. Also jetzt haben wir ein paar allgemeine Fakten zu Thema Sonnenlicht, UV-Strahlung, Hauttypen zusammengefasst. Das sind, glaube ich, gute Hintergrundinformationen für das Verständnis der Vitamin-D-Produktion jetzt tatsächlich, wie findet die statt, was passiert denn in unserem Körper? Also wenn die UVB-Strahlung auf das Vorstufenmolekül von Vitamin D, genannt Vitamin D2 oder Provitamin D3, trifft, dann wird dieses umgewandelt und wird dann in das aktive Vitamin D3, Kohlekalziferol, umgewandelt und das ist ja dann unser Vitamin D3, das wir brauchen, unser Vitamin D, das wir brauchen. Viele nennen das Vitamin D jetzt auch schon ein Hormon eigentlich, weil es ja hormonartig funktioniert bei uns im Körper. Also es ist sowohl als Vitamin bezeichnet, aber auch gerne auch schon mal in der Klasse der Hormone zugerechnet. Wir können es auch mit der Nahrung natürlich jetzt aufnehmen direkt, das ist auch möglich. Wir müssen allerdings wissen, dass es ein fettlösliches Vitamin ist, also eine fettlösliche Substanz, bedeutet, dass wir es auch so aufnehmen müssen und es kann nicht sinnvoll sein, es zusätzlich mit K2, Vitamin K2 aufzunehmen. Das hat den Hintergrund, dass das K2 die Calcium Verwertung orchestriert, also organisiert, weil es kann schon sein, dass durch das Vitamin D die Calcium-Einlagerung grundsätzlich wird die gefördert. Ja? Also, aber es ist natürlich jetzt nicht ganz egal, wo Calcium in unserem Organismus eingelagert wird. Wir freuen uns natürlich, wenn Calcium zu den Knochen transportiert wird und sich dort einlagern lässt, um Osteoporose, also Knochenqualität zu stärken und Osteoporose vorzubeugen, da freuen wir uns. Aber wenn sie sich natürlich in die Arterienwand oder in die Weichteile einlagert, dann freuen wir uns nicht, weil das kann natürlich bei einer Mineralisierung dieser kardiovaskulären Strukturen schon zu Problemen führen. Ja, also das kann durchaus gefährlich sein. Also die Kombination macht es hier. Also die Förderung der Einlagerung im Organismus von Vitamin D3 zusammen mit der zielgerichteten Maximierung der Einlagerung in den Knochen durch K2 ist eigentlich die optimale Kombination der Vorteile beider Stoffe und sollte deswegen in der Kombination auch zu sich genommen werden, wenn möglich. 90% des Vitamin D-Bedarfs können wir über das Sonnenlicht circa decken im Schnitt. Also wir sind hier ein Vitamin D-Mangelland, also in Österreich und in Deutschland und Mitteleuropa generell. Das heißt, hier kann man durchaus noch eine Supplementierung dann durchführen, besonders natürlich, wenn wir wenig Sonnenexposition haben und wenn wir vielleicht ein dunklerer Hauttyp sind. Weil dunklerer Hauttyp, wie gesagt, heißt, schwieriger auf die Vitamin-D-Produktion zu kommen. Man braucht längere Sonnenexposition. Ideale Vitamin-D-Werte sind bei 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Ich persönlich finde, vor allem im Kontext der Langlebigkeitsmedizin, durchaus Werte Richtung 80 Nanogramm auch wünschenswert. Da könnte man natürlich dann gerne auch eine Supplementierung durchführen, um das zu erreichen. Das ist dann aus der Nahrung, aus der Sonne schwierig, dass man so hohe Werte dann generiert. Im Winter ist sowieso klar, dass wir da ein Problem haben. Ne? Also da haben wir sehr wenig Sonne und daher ist es schwieriger, das zu halten, dieses hohe Niveau. Und natürlich, wenn wir älter werden, haben wir auch Probleme. Also wenn wir älter werden, haben wir Schwierigkeiten, Vitamin D zu synthetisieren und daher wird die Supplementierung auch im Alter immer relevanter. Also nochmal zusammengefasst, Vitamin D ist ein wichtiger Stoff für uns, für Knochenstoffwechsel, aber auch für die Immunsituation, das Immunsystem. Wir brauchen das wirklich für viele ganz essentielle Funktionen. Zu sich zu nehmen ist möglich, ist ein fettlöslicher Stoff. Die Sonne hilft uns hier ganz klar mit den UVB-Strahlen das zu bilden. Trotzdem ist es meistens zu wenig, besonders in unserer Region hier sind fast alle Menschen eigentlich ein bisschen unterversorgt mit Vitamin D und da ist eine Supplementierung oft sinnvoll. Wichtig ist auch ein bisschen vielleicht darüber nachzudenken, was ist man denn für ein Fitzpatrick-Hauttyp und wie viel Sonne braucht man oder auch anders gesagt, wie viel Sonne verträgt man, weil das ist natürlich auch nicht nur so, dass, wie gesagt, Fitzpatrick 1 noch einmal als Beispiel, man hat den Vorteil, dass man wenig Sonne braucht für genug Vitamin D, aber man ist auch schneller mal in Gefahr, sich Probleme mit der Sonne einzuhandeln. Und ja, das war es einmal für diese Folge. Eher die positiven Aspekte der Sonne im Vordergrund. Die nächste Folge dreht sich dann um Sonnenhautalterung, also das Photoaging, wie man es nennt, und natürlich auch das Krebsrisiko durch Sonneneinstrahlung. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.